Wir wollen heute einen Vers aus dem Markus-Evangelium betrachten, Markus Kapitel 9. Ich lese uns den 8. Vers. Da heißt es: Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Das Geschehen der Verklärung Jesu, der Verherrlichung Jesu auf einem hohen Berg muss einen gewaltigen Eindruck auf die Jünger Jesu gemacht haben, die dabei gewesen sind. Petrus erinnert sich dann später in einem seiner Briefe an dieses Geschehen und schreibt dazu in 2. Petrus Kapitel 1, 16 folgende: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Hier steht das Wort Mythen. Wir sind nicht ausgeklügelten Mythen gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Markus schildert uns dieses Geschehen wie folgt: Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Es ist nicht von ungefähr, dass sich die Verwandlung Jesu in eine Lichtsgestalt kurz nach seiner ersten Leidensankündigung vor den Augen der Jünger vollzog. Die Jünger sollten einen Einblick bekommen in die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus nach dem Kreuz, in der Auferstehung, in seiner Erhöhung und auch in seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Davon sollten sie hier schon auf diesem Berg einen Vorgeschmack bekommen. Und sie sollten ebenfalls lernen, dass die ganze Herrlichkeit des Himmels nur auf den einen konzentriert ist, auf den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, und zwar auf ihn als den Gekreuzigten. Lukas berichtet uns, dass Elia und Mose sich mit dem Herrn Jesus über seinen Ausgang, über das Ende, das er in Jerusalem nehmen sollte, unterhielten. Das also war das Ziel der Sendung Jesu, das Kreuz, die Erlösung, die er dort vollbracht hat. Dieses vollkommene Heil, das Gott in Christus geschaffen hat für einen jeden Einzelnen von uns. Darüber unterhielten sie sich. Und die Jünger sollten es lernen, dass ihr eigenes Heil ausschließlich davon abhing, dass sie auf diesen Jesus hörten. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Was müssen das für überwältigende Augenblicke gewesen sein, als sich das Aussehen Jesu veränderte und ihnen Mose und Elia, 2 überragende Gestalten des Alten Testamentes, des Alten Bundes, erschienen. Der eine, nämlich Mose, eine Verkörperung des Alten Bundes, speziell des Gesetzes, und der andere, Elia, eine Verkörperung alttestamentlicher Prophetie. Und ohne dass er so recht wusste, was er eigentlich sagte, macht Petrus unter dem Eindruck dieses großartigen Ereignisses den Vorschlag: Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Hier ist für uns gut sein. Aber Gott selbst muss ihn korrigieren. Und er teilt ihm und den anderen eine sehr, sehr wichtige Lektion. Und das lesen wir in dem 7. Vers. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Die Wolke ist ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes, schon im Alten Testament, die sogenannte Schechina, im Heiligtum. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und dann plötzlich sahen sie niemand als Jesus allein. Und Gott will ihnen damit sagen, ihr müsst nun Abschied nehmen von dem alten Bund. In Jesus ist das Gesetz vollkommen erfüllt und auch die alttestamentliche Prophetie hat in Christus, in Jesus, ihre Erfüllung gefunden. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus allein. Nun, wie vertraut und angenehm ist uns doch der Gedanke, wir könnten in uns selbst doch noch irgendetwas haben, womit wir dem Gesetz Gottes Genüge tun könnten, um die ewige Seligkeit zu erlangen. Doch all das muss von uns genommen werden, um Jesus und seine Gnade allein zu schauen. Und was für die Gesetzesfrömmigkeit gilt, nämlich dass wir von ihr für immer Abschied zu nehmen haben, das gilt auch für alles andere. Von allem, so sagte einmal ein gesegneter Zeuge unseres Herrn Jesus, müssen wir Abschied nehmen, nur nicht von dir, Herr Jesus. Von allem müssen wir Abschied nehmen, nur nicht von dir, Herr Jesus. Und solch ein Abschied nehmen, das tut weh. Es ist auf der anderen Seite aber auch heilsam. Und über diesen Gesichtspunkt wollen wir jetzt einmal ein wenig nachdenken. Auf der einen Seite tut Abschied nehmen weh und auf der anderen Seite macht Gott aus diesem Abschied nehmen etwas zu seiner Ehre und zu unser aller ewigem Wohl und Heil. Abschied nehmen tut weh zunächst einmal. Ich weiß nicht, was die Jünger hier empfunden haben, als Mose und Elia plötzlich nicht mehr da waren. Aber eins ist doch klar. Derart kostbare Augenblicke möchte man nicht so bald wieder verlieren. Sonst hätte Petrus hier anders reagiert. Sein Vorschlag macht deutlich, dass er am liebsten für immer mit Elia und Mose zusammen sein möchte. Diese Begegnung mit den beiden Vertretern des alten Bundes war nur kurz. Und dann plötzlich war diese Herrlichkeit vorbei, so lesen wir. Sie sahen niemand mehr. Sie sahen niemand mehr bei sich. Und das war doch eine enttäuschende Erfahrung und auch eine traurige Erfahrung, die die Jünger hier machen mussten. Die Faszination der Begegnung mit diesen beiden Männern bestand eben darin, dass sie für Israel eine überragende Bedeutung hatten. Und auch die Jünger waren noch tief verwurzelt im sogenannten Alten Bund, im Gesetzesbund. Und der Alte Bund hatte durchaus seine Herrlichkeit. Aber es war eine Herrlichkeit, wie Paulus das dann ausführt im 2. Korintherbrief Kapitel 3, eine Herrlichkeit, die verging, eine vergängliche Herrlichkeit. Und die Jünger mussten hier Abschied nehmen von dieser Herrlichkeit. Und wie schwer hat sich dann später auch die Gemeinde darin getan, das zu akzeptieren, dass der alte Bund mit dem Kreuz und der Auferstehung unseres Herrn Jesus aufgehört hatte. Und dass da mit verbunden die Schranken des Gesetzes den Heiden gegenüber aufgehoben waren. Petrus musste erst durch eine entsprechende Vision auf dem Besuch im Hause Cornelius, dieses heidnischen Hauptmannes, vorbereitet werden. Und als er dann unter der Botschaft vom Kreuz Cornelius und sein ganzes Haus den Heiligen Geist empfing, da konnte Petrus das sehen, dass Gott keinen Unterschied machte zwischen Juden und Heiden. Und später kam es dann noch einmal zu einem Rückfall bei Petrus. Wir lesen das im Galaterbrief. Paulus berichtet davon, dass Petrus durch sein Verhalten den Heiden und Juden gegenüber sogar die Verkündigung des Evangeliums gefährdete. Wir sehen also, es war für die ersten Christen nicht so einfach, den alten Bund, den Gesetzesbund hinter sich zu lassen und so ganz aufzugehen in den neuen Bund der Gnade in Christus Jesus. Und das ist zu allen Zeiten dann später auch der Fall gewesen. Man hat sich immer wieder schwer damit getan, anzuerkennen, dass wir alle ohne Ausnahme, ganz egal, wer wir sind und zu welchem Volk wir gehören, vor Gott Sünder sind. Und dass keiner durch das Halten irgendwelche Gebote vor Gott gerechter ist als der andere. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 3, wir sind alle ohne Ausnahme Sünder. Alle, ob wir Juden sind oder ob wir zu den Nationen gehören, und werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, durch die Gnade Jesu, durch seine Gerechtigkeit, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also kein Unterschied. Dass also durch das Evangelium, durch den neuen Bund, die Schranken des Gesetzes, die zwischen den Juden und den Nationen bestanden haben, völlig aufgehoben sind. Das mussten die Jünger erst lernen. Das mussten sie erst verstehen. Uns ist das heute selbstverständlich. Aber sie waren ja zunächst so tief verwurzelt im alten Bund, dass das erst so nach und nach bei ihnen Raum griff, dass es jetzt um Gnade geht, um die Gnade, die in Christus erschienen ist, und um Gnade allein. Sie mussten also Abschied nehmen vom alten Bund. Und das zeigt sich hier in diesem ganzen Geschehen. Sie mussten Abschied nehmen von Elia und auch von Mose, den Vertretern des alten Bundes. Dem Gesetz also und damit der eigenen Frömmigkeit, denn das Gesetz fordert immer die eigene Frömmigkeit des Menschen, dem Gesetz also und damit auch der eigenen Frömmigkeit ein für alle Mal den Abschied zu geben, ist keine leichte Sache. Das tut dem alten Menschen weh. Wir lesen das auch im Römerbrief, im 10. Kapitel, dass Paulus sagt, sie erkennen nicht die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und sie möchten dieser Gerechtigkeit in Christus Jesus nicht untertan sein. Sie möchten lieber aus sich selbst heraus, aus ihrer eigenen Frömmigkeit, aus der Beobachtung bestimmter Gesetze heraus, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Sie wollten dem alten Bund nicht den Abschied geben. Das tut weh. Und darüber hinaus gilt es für Gemeinde Jesu auch immer wieder Abschied zu nehmen von liebgewonnenen Erkenntnissen, die von der Bibel her nicht haltbar sind, oder aber von bestimmten Gewohnheiten, die man über Jahre hinweg eingeübt hat. Wir alle wissen das doch aus Erfahrung, wie schwer wir uns damit tun, bestimmte Traditionen einmal loszulassen. Traditionen können sehr gut und sehr hilfreich sein, aber sie sind eben nicht das Evangelium und sie sind für uns nicht verbindlich. Davon Abschied zu nehmen, ist für jeden Einzelnen immer wieder auch ein gewisses Problem und kann wehtun. Und darüber hinaus können wir dieses Wort, sie sahen niemand bei sich. Sie mussten von allem Abschied nehmen hier. Darüber hinaus können wir dieses Wort niemand auch im weiteren Sinne verstehen. Es gibt Menschen, auf die wir unser Vertrauen gesetzt haben. Menschen, die uns bitter enttäuscht haben, die für uns eine Stütze gewesen sind in der Vergangenheit. Und nun sind sie uns genommen. Wir werden von anderen enttäuscht. Wir werden auch immer wieder von uns selbst enttäuscht. Und plötzlich ist da niemand mehr, auf den wir unser Vertrauen setzen könnten. Es gilt Abschied zu nehmen von unseren Vorstellungen von einer idealen Gemeinde als von einem paradiesischen Ort Ich erinnere noch einmal an das Gebet, das Pastor Krommacher gesprochen hat, anlässlich eines Festes, das hier in Wuppertal gefeiert wurde, am Schluss der Versammlung. Jemand schreibt dazu, als im Jahre 1832 in Barmen das neue Missionshaus eingeweiht wurde, hielt der sehr geschätzte Pfarrer Sander die Festrede, in der er unter anderem sagte: Nun haben wir einmal ein Haus, zu welchem wir allem Unheiligen den Eingang verschließen können. Und zum Schluss betete Krommacher: Herr Jesus, hat selbst in das Paradies die alte Schlange den Eingang zu finden gewusst, so wird auch dieses Haus wohl kaum vor ihr gesichert sein. Aber lass du ihr ihren Willen nicht, sondern zertritt ihr den Kopf, in welcher Gestalt sie immer nahen möge. Es gibt keine paradiesischen Zustände in der Gemeinde Jesu. Und wir werden immer wieder Enttäuschungen erfahren. Wir werden immer wieder auch ein Stück weit zumindest aneinander zu Schanden werden müssen. Das tut weh. Da heißt es, Abschied zu nehmen von unseren Vorstellungen, von den Idealen, die wir so haben, von Natur aus und die wir mit hineinnehmen in unser Glaubensleben. Abschied zu nehmen davon, das ist ein schmerzlicher Prozess. Also, wie schnell werden unsere Illusionen von einer perfekten Gemeinde und auch, wir machen den Kreis jetzt noch etwas weiter, auch von einer perfekten Ehe und Familie, von der Realität eingeholt. Auch da hat man ja dementsprechende Vorstellungen. Und dann zerplatzen solche Illusionen wie bunt schillernde Seifenblasen. Wie schnell ist nichts mehr davon übrig? Und was die schönen Erfahrungen betrifft, die wir gemacht haben, in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, wie schnell sind sie vorüber? Man möchte beinahe sagen, je schöner sie waren, desto flüchtiger waren sie auch. Wie schnell ist alles vorbei? Ganz egal, um welche Erfahrungen es sich auch handeln mag. Nun lasst mich noch auf einen besonders schmerzlichen Abschied hinweisen. Der kommende Sonntag ist der Ewigkeitssonntag. Früher nannte man ihn Totensonntag, heute hat man ihn ein wenig feiner, angenehmer eingepackt. Ewigkeitssonntag. Und wir werden daran erinnert, dass liebe Menschen von uns gegangen sind. Und wir werden daran erinnert, dass früher oder später Menschen von uns genommen werden, mit denen wir aufs Engste verbunden sind. Sie sind dann einfach nicht mehr da. Und manchmal kann man das gar nicht fassen, dass sie einfach nicht mehr da sind. Wie viele Tränen werden an den Gräbern vergossen, weil die Wunden noch frisch sind? Das heißt, Abschied zu nehmen von einem lieben Menschen und Abschied zu nehmen von den schönen Stunden, die man zusammen mit ihm erlebt hat. Wie gerne hätte man das alles festgehalten, aber man kann es nicht festhalten. Es wird uns genommen. Sie sahen niemand als Jesus allein. Und damit sind wir beim zweiten Teil angelangt. Niemand als Jesus allein. Es geht also zunächst um diesen schmerzlichen Abschied. Elia und Mose müssen zurückgelassen werden als Vertreter des alten Bundes. Und wir haben diese ganze Thematik noch weiter gefasst, indem wir gesagt haben, dass wir im Grunde genommen von allem in dieser Welt, ob es schöne Dinge sind, uns lieb gewordene Menschen sind, als auch von allen negativen Dingen dieser Welt Abschied nehmen müssen. Das Letztere fällt uns ja nun weniger schwer. Aber das Erstere ist ein schmerzlicher Prozess. Aber nun geht es um das Heilsame, das Gott daraus macht. Jesus allein, so heißt es hier. Sie sahen niemand mehr bei sich als Jesus allein. Petrus war sich sicherlich der Tragweite dieses Geschehens nicht bewusst. Und später hat er es dann gelernt, das Gesetz und die herrliche Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, von seiner wunderbaren Gnade für Sünder nicht miteinander zu vermischen. Und je mehr er sein eigenes Sündenelend erkannte, desto kostbarer wurde ihm die Gnade Jesu. Er schreibt dann später in seinem ersten Brief diese wunderbaren Worte, die wir ja ausführlich hier miteinander bedacht haben: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Gott aller Gnade. Das hatte Petrus dann verstanden, was das bedeutet. Das Gesetz ist abgetan. Es ist erfüllt. Wir sind in Christus Jesus dem Gesetz gestorben. Es geht nicht mehr um eigene fromme Leistung, die wir Gott zu erbringen hätten, sondern es geht um Gnade für Sünder. Und zwar unser ganzes Leben hindurch. Ganz egal, wie wir gelebt haben, ob wir gut gelebt haben oder schlecht gelebt haben. Der Eingang in das Himmelreich einmal ist damit verbunden, dass wir sagen können, mit Zinzendorf, hier steht ein armer Sünder, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Und wenn wir noch so heilig gelebt hätten, wir leben von der Gnade, Tag aus, Tag ein. Das ist die herrliche Botschaft, die Petrus dann verkündigte. Und das war doch heilsam. War das nicht heilsam, dass er nun nur noch Jesus sah und nichts anderes mehr? Es gibt noch etwas anderes, was da hineinspielt. Wir haben ja manchmal so seltsame Vorstellungen davon, wie Frömmigkeit nach außen hin aussehen muss. Ganz seltsame Vorstellungen. Je nachdem, wie wir geprägt sind. Aus der Vergangenheit. Und dann heißt es auch davon, Abschied zu nehmen und das Eigentliche und das Wesentliche in der Gnade Jesu und nicht in irgendwelchen anderen Dingen zu sehen. Pastor Christlieb, den ich ja hier schon öfter erwähnt habe, erzählt, wie ihm bei einer Familienfeier in England, bei der goldenen Hochzeit seines Onkels, eine Teilnehmerin auffiel, die eine ihm nicht angenehme Haarfrisur hatte. Und dann dachte er, wie kann man als Gotteskind nur so herumlaufen? Und dann kam er mit dieser Dame ins Gespräch. Er lernte sie näher kennen. Und dann spürte er, welch ein inniges Verhältnis sie hatte zum Herrn Jesus Christus. Welch einen geistlichen Tiefgang sie hat. Übrigens, Eva von Thiele Winkler machte ebenfalls eine solche Erfahrung. Mit jungen Menschen, die ihrer Meinung nach viel zu weltlich gekleidet waren. Aber sie hatten etwas, was sie zu der Zeit nicht besaß. Diesen geistlichen Tiefgang. Dieses geistliche Verständnis der Kreuzesbotschaft. So kann das sein. Und dann heißt es, Abschied zu nehmen von unseren seltsamen Frömmigkeitsvorstellungen, die davon geprägt sind, dass wir den Stand des Herzens eines Menschen daran oder davon abhängig machen, wie er äußerlich ist und sich äußerlich gibt. Abschied zu nehmen von solchen Vorstellungen, das ist eine heilsame Sache. Und das Wesentliche und das Entscheidende in der Kreuzesbotschaft zu sehen. Das bedeutet ja nicht, dass wir leben können und leben sollen nach Lust und Laune. Wir fragen immer noch, was sagt die Heilige Schrift, was gefällt dem Herrn Jesus Christus. Aber es ist wichtig, dass wir wegkommen von diesen seltsamen gesetzlichen Vorstellungen und Vorschriften, wodurch wir selbst oftmals geknechtet werden und auch andere knechten und unter Druck setzen. Und dann kann es oft dazu führen, dass die anderen das Äußere annehmen. Die äußere Erscheinung verändert sich, aber im Herzen hat sich gar nichts verändert. Die Botschaft ist nicht recht verstanden worden. Das Evangelium ist nicht verstanden worden. Die Gnade Gottes in Christus ist einem nicht groß geworden. Wir haben solche Kreise kennengelernt, in denen man sehr viel Wert auf die äußere Erscheinung legte. Aber was eigentlich Evangelium bedeutet im Kern, darin war man kaum oder wenig oder viel zu wenig zu Hause. Also auch davon gilt es, Abschied zu nehmen, und das ist eine sehr, sehr heilsame Sache. Sie sahen niemand bei sich als Jesus allein. Und wenn wir dann auch durch mancherlei Enttäuschungen hindurch Abschied nehmen müssen von unseren Vorstellungen von einer perfekten Gemeinde, so bleibt uns doch der Herr Jesus Christus, der uns niemals enttäuscht. Menschen enttäuschen immer, so liest man manchmal auf einem Aufkleber an bestimmten Autos. Menschen enttäuschen immer, Jesus enttäuscht nie. Und das ist wahr. Jesus kann uns nicht enttäuschen. Er bleibt uns treu. Er ist immer derselbe. Und in solchen Zeiten, wenn es dann heißt, Abschied zu nehmen von unseren Vorstellungen, von der Art und Weise, wie Gemeinde Jesus sein müsste, da bleibt uns doch eben der Herr Jesus Christus, und wir sehen auf ihn allein. Und das ist gut und heilsam. Und da lernen wir es, unser Vertrauen auf ihn und auf ihn allein zu setzen. Und so sagt der Liederdichter, wird doch auf Menschen nicht etwas gebaut. Menschen sind sterblich und fallen bald hin. Jesus, der ist es, auf den man nur traut. Jesus, der Eckstein, bleibt unser Gefind. Rogatzki. Und wenn uns unsere Liebsten eines Tages verlassen, weil unser Herr sie zu sich nimmt, so bleibt uns doch der Blick auf unseren Herrn. Er wird uns bleiben. Wenn wir durch diesen schmerzlichen Prozess des Loslassens hindurch müssen, unsere Lieben abgeben müssen, wenn sie von uns gehen, wir sie hier auf dieser Erde niemals mehr wiedersehen werden, so bleibt uns doch der Herr Jesus. Und sie sahen niemand mehr bei sich als Jesus allein. Auch das gebraucht Gott, um unsere Blicke allein auf ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, den Todesüberwinder, zu richten. Ja, selbst wenn es für uns persönlich dann mal so weit ist, falls der Herr nicht vorher wiederkommt, dass wir durch das dunkle Tal des Todes gehen müssen, wenn wir alles hinter uns lassen müssen, was uns auf dieser Erde so lieb und so wert ist. Wenn uns keiner mehr begleiten kann, dann wird einer mit uns gehen. Wie David sagt, durch das dunkle Todestal hindurch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Mittendrin in diesem Sterbensprozess, mittendrin in diesem dunklen Tunnel des Todes oder des Todesschattens, besser gesagt, denn der Tod hat letztlich seine Macht über uns verloren, des Todesschattens, da begleitet uns der Sieger von Golgatha, der Lebensfürst, der über den Tod und die Hölle triumphiert hat. Er ist bei uns, er ist bei uns. Wenn alle anderen uns verlassen müssen, er ist bei uns. Und dann geht es hinauf auf die hochgelegenen Weideplätze himmlischer Herrlichkeit, ihr Lieben. Denn das Lamm, so heißt es in der Offenbarung, mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich erinnere noch einmal an das, was Pastor Busch dazu gesagt hat. Das wird Gott höchstpersönlich tun. Das überlässt er niemand anderem. Gott selbst wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Als der bekannte Theologieprofessor Theodor Christlieb, ein Mann, der weit über die Grenzen Deutschlands hinaus wegen seiner bibeltreuen Theologie bekannt war, im Alter von 56 Jahren an einer unheilbaren Krankheit, nämlich Nierenkrebs, sehr schmerzhaft, da niederlag, schrieb ihm Professor, auch ein Theologieprofessor, Martin Kähler aus Halle, der mit ihm in herzlicher Freundschaft verbunden war, einen bewegenden Brief. Und den will ich uns jetzt einmal vorlesen, es ist nur ein kurzer Brief, aber er ist voller geistlichem Gewicht. Er schreibt: Geliebter Bruder, meine Gedanken, unsere Gedanken sind unaufhörlich bei dir, unsere Herzen noch mehr. Wir beugen uns unter die gewaltige Hand des treuen Schöpfers, dessen Bewahrung wir deine Seele befehlen, in der gewissen Hoffnung, dass Christus an deinem Leibe sich verherrlichen wird, es sei durch Leben oder Tod. Ich habe einen großen Wunsch, dir aus der Tiefe meiner Seele zu danken für all die Liebe, die du mir erwiesen hast. Manchmal hast du meinen Geist erfrischt und mir köstliche Speise auf der Reise gegeben. Möge jetzt die Liebe, die du mir und so vielen anderen gegeben hast, in reichem Maße auf dich in der Stunde der Not ausgeschüttet werden. Sollte Gottes unerforschliche Weisheit bestimmt haben, dass die Zeit des Abscheidens gekommen ist, dann bist du, mein Bruder, dreimal glücklich zu preisen, dass du dieses Leben, das so voll von Kampf, Irrtum und Nichtigkeit ist, verlassen und in das wahre Leben eingehen darfst. Im Vertrauen auf die allmächtige Gnade, ohne auf irgendein eigenes Verdienst zu trauen, strecke ich dir die Hand der Hoffnung entgegen, um dir Lebewohl zu sagen. Aber ich füge hinzu: Wir treffen uns wieder, Bruder. Dein dir in Zeit und Ewigkeit verbundener Martin Kähler. Er spricht vom Abschied, von Kampf, Irrtum und Nichtigkeit und dem Eingang in das wahre Leben. Und er hat recht, wenn er sagt, dass wir dort unsere Lieben und Freunde, die in Christus entschlafen sind, einmal wiedersehen werden. Er hat vollkommen recht und wir dürfen uns darauf freuen. Und was für ein Wiedersehen wird das sein? In Herrlichkeit. Und doch, dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und darum gibt es auch hier schon nichts Besseres für uns, als dass Gottes heiliger Geist und sein Wort uns tiefer in diese heilige Einfalt in Christus führen und es für uns heißt: Und sie sahen niemand bei sich als Jesus allein. Von allem müssen wir Abschied nehmen, nur nicht von dir, Herr Jesus. Amen.